Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Und heute habe ich den lieben Wolfgang Packi mal wieder da. Haben sich viele von euch gewünscht. Wir kommen dem Wunsch nach. Wolfgang, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Sage ich so explizit, weil Wolfgang ist natürlich mit seiner Packi-Klinik und so weiter auch immer schön eingespannt. Dementsprechend unsere Kalender übereinander zu kriegen, nicht so easy. Ich freue mich, dass du da bist, Wolfgang.
Vielen Dank, Wolf. Und du siehst es vollkommen falsch, ich arbeite nie.
Ja gut, wenn man vom Spaß ausgeht, arbeite ich auch nie, aber der Kalender sieht trotzdem wild aus.
Aber wie du siehst, es wird ja doch Wolf und Wolf draus, so sukzessive.
Sukzessive. Wir haben jetzt auch heute besprochen, vorhin gerade, dass wir dem Wolfgang jetzt mal Online-Besteck besorgen, dass wir auch mal was aufnehmen können, ohne hier physisch beisammen zu sitzen, wobei das natürlich immer am schönsten ist, aber es macht es halt aufwendiger und vielleicht können wir dann ein paar Mal öfter auch mal online was aufnehmen.
Ah, ich denke, wir kriegen so eine Hybridgeschichte hin. Die Fahrt durch den Schwarzwald nach oben bei dem traumhaften Frühlingswetter, die will ich mir auch nicht entgehen lassen.
Heute war es geil, ne?
Ah, herrlich.
Muss ja mal das richtige Auto dafür kaufen. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wir wollen heute mal über so ein paar Trainingsmythen sprechen oder so Dinge, die uns schon immer mal begegnen und ein bisschen ein Dorn im Auge sind. Und da fallen uns so Sachen ein wie Core Stability. Mit all den schönen Planks und Co. Vielleicht schaut man damit mal rein. Und ich glaube, von dort aus werden wir noch über mehrere Sachen drüber stolpern, die so seit jeher als richtig gelten. Und wo wir, glaube ich, so aus unserer Erfahrung Dinge diametral anders sehen. Was ist deine Erfahrung mit Core Stability? Erzähl mal aus dem Praxisalltag.
Also, ich gehe ja auch seit Jahren ins Fitnessstudio. Mein Vater hätte mich wahrscheinlich dafür gehäutet, aber was soll ich sagen, schuldig im Sinne der Anklage. Und ich glaube, in jedem einzelnen Studio es ist ja so, ich komme in ein neues Studio rein und dann wird man erstmal verknackt, dass man da erstmal eine Trainerstunde nehmen muss. Und ich denke mir, muss ich da jetzt wirklich so eine Trainerstunde nehmen? Aber meine Güte, da macht man halt die Trainerstunde und in so ziemlich 100% dieser Trainerstunden, die ich da hatte, kam immer das Thema Core Stability auf. Und das geistert so durch den Sport durch, als ob es der heilige Gral wäre. Und hinter diesem Thema Core Stability steckt so ein kleiner Denkfehler aus meiner Sicht der Dinge.
Ich weiß nicht, ob der klein ist, aber ja.
Ja, er ist wahrscheinlich eher nicht so klein, da hast du vollkommen recht. Ich wollte jetzt mal ein bisschen niederschwellig reingehen, bevor dann der große Shitstorm kommt.
Nein, überleben.
Tatsächlich steckt dahinter ein ziemlich gewaltiger Denkfehler, nämlich dass Core Stability bedeutet, dass man steif ist wie ein Brett, wo man dann ja auch bei der Plank ankommt, so der Nonplusultra-Übung für die Core Stability. Aber wenn man übt, ein Brett zu sein, dann wird man halt auch ein Brett. Und wenn man sich nicht mehr bewegen kann, wird davon in der Regel nicht viel besser. Und ein Thema, das man da wahrscheinlich gleich von Anfang an ansprechen kann, ist, Mobilität schließt Stabilität nicht aus. Steifheit schließt Mobilität aber aus. Man muss differenzieren zwischen, ich bin steif wie ein Brett, das hat man dann bei, ja, entweder Hardcore-Bodybuildern oder bei Senioren am Rollator. Und außer von der Muskelmasse ist, glaube ich, der Unterschied nicht so riesengroß. Ich hoffe, dass ich jetzt niemandem zu sehr auf die Füße steige. Aber Mobilität auf der anderen Seite schließt eben Stabilität nicht aus. Wir hatten vorher schon mal ein bisschen über Floyd Mayweather geredet. Einen der herausragendsten Boxer aller Zeiten. Der ist beweglich wie ein Gummibaum und trotzdem hart wie Eisen.
Ja, halt in dem Moment, wo er halt dann eben seine Position gefunden hat und zuschlägt, ist er in der Lage, in fast jeder Position irgendwie krasse Stabilität aufzubauen. Und da sind wir schon genau mitten in diesem Ding, ne? Also, was wir, glaube ich, beide da so als Denkfehler sehen. Also in diesem Core Stability steckt ja ganz, ganz, ganz viel drin. Also da steckt ja dann noch drin in vielen Gedankenmodellen, Tiefenmuskulatur, ne, wo du dieser Gedanke, du kannst die Tiefenmuskulatur nicht ansteuern oder die wird nicht trainiert, wenn du allgemein trainierst und nur wenn du dann segmental und fest und weiß ich nicht was alles machst, dann kommst du daran in diese Strukturen und so. Und für mich fängt halt der Denkfehler schon viel früher an, ein stabiler Mensch für mich nicht gesund. Also typisch stabil sieht jemand aus, du hast am Morgen einen akuten Hexenschuss gehabt, hast Schmerzen wie das Tier und kommst da mit deiner Fragezeichenstellung rein und in der bist du stabil. Weißt du, wie ich meine? So, also du kannst dich nicht vernünftig rühren so. Und wenn du gesunde Menschen anschaust, also gerade mal Kinder, die so Schmerzen noch nicht kennen, im Sinne von orthopädische Schmerzen, die sind alles andere als stabil, die sind mobil in erster Linie. Was eben nicht heißt, dass ich nicht in den Positionen, wo es nötig ist, stabilisieren kann. Weil das ist so, finde ich, der Kerndenkfehler, dass du eben Mobilität und Stabilität so voneinander trennst, sondern für mich ist so der Idealzustand, du bist mobil in alle Richtungen und wenn nötig, kannst du auf stabil stellen, wo du gerade bist. Möglichst in den absonderlichsten Bewegungen auch in der Lage zu sein, Stabilität aufzubauen. Das ist für mich gesund. Und das heißt für mich aber auch, wenn ich Stabilität trainieren wollen würde, wie es physiologisch wäre, dann halt nicht in der Plank.
Korrekt.
Weil das ist halt ohne Bewegung. Du bist einfach nur in einer statischen Position irgendwie und das hat der Menschennatur nicht. Für was? Wozu? Was soll der Sinn davon sein?
Absolut. Ich glaube, ein irreführendes Element dabei ist der Name Wirbelsäule.
Mhm.
Denn
da fängt's schon an, ja.
Denn die Wirbelsäule ist eben keine Säule, sondern eine Gliederkette, die aus den einzelnen Wirbelkörpern besteht. Und zwischen allen Wirbelkörpern haben wir jeweils eine Bandscheibe dazwischen liegen, die einzig und allein die Funktion hat, der Wirbelsäule Beweglichkeit zu geben.
Genau. Also vielleicht, wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, für die, die jetzt nicht so anatomisch bewandert sind, du hast halt diesen Gallertkern in einem Faserring und eigentlich kann man sich das wie ein Kugelgelenk vorstellen.
Ja, die Facettengelenke heißen sie ja auch.
Ja, die Facettengelenke natürlich auch, die schieben sich auf und zu. Aber die Bandscheibe als solches ist ja eben, also wenn wir eine Säule gebaut oder wenn der liebe Gott eine Säule hätte bauen wollen, dann hätte er da ja nicht labile Puffer mit einem runden Gallertkern in der Mitte gebaut, sondern hätte die halt einfach als Säule festgemacht. So. Aber wir haben eben diese Gallertkerne und die Bandscheibe, die in alle Richtungen nachgeben kann, auf Zug und Druck. Und dieser Gallertkern, über den rollen dann ja die Wirbelkörper ein bisschen wie über so ein Pseudo-Kugelgelenk, das meine ich.
Korrekt.
Und darüber haben wir diese geniale Beweglichkeit.
Und da vielleicht noch ein kleiner Exkurs, auf den wir nachher vielleicht noch ein bisschen eingehen können, ist der Knorpelstoffwechsel, respektive hier auch der Bandscheibenstoffwechsel, der ganz ähnlich ist, sehr, sehr ähnliches Gewebe. Bandscheibenzellen sind lebendige Zellen, die einem permanenten Zellerneuerungsprozess unterliegen. Und dafür brauchen die eben Zug und Druck, also Belastung und Entlastung, Bewegung und Belastung, damit die Bandscheiben Stoffwechsel betreiben können, wie alle Knorpelzellen in den anderen Gelenken auch. Die Bandscheibe ist absolut abhängig von Beweglichkeit. Mhm. Die muss bewegt werden. Und wenn wir uns vorsätzlich antrainieren, nicht zu bewegen, dann schädigen wir damit unser Gewebe. Das ist einfach physiologisch nicht sinnig.
Hundertprozentig. Also das habe ich auch immer in meinen Vorlesungen, Schulungen, sonst was immer mit drin, so, dass das ein Riesenthema ist. Weil wenn du halt den ganzen Tag sitzt, bewegt sich halt nichts. Und wenn du dann im Training, um zurückzukommen, irgendwie halt Planks übst und so, dann wird davon die Bandscheibe wieder nicht profitieren, ne? Und die Wirbelsäule. Aber ich denke, du wolltest mit dem Säulenthema auf was anderes hinaus, und dass die eben für Bewegen gemacht ist, oder?
Das absolut,
war, ja. Genau. Und das wird halt gar nicht erfüllt, wenn ich halt eben diesen Stabilitätsgedanken mit festmachen und in einer Position stabil werden, widerstandsfähig werden, glaube ich, ist da immer so ein Gedanke auch, dann wirst du halt diese Bewegungsfähigkeit der Wirbelsäule nicht und damit dann auch die Trophik, die Ernährung der Bandscheiben und alle anderen Strukturen wirst du damit nicht fördern halt grundsätzlich, ne?
Nö, der ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, sei es eben die Gesundheit der Gelenke, des Knorpels, der Bandscheiben, natürlich das Schmerzgeschehen, weil Schmerz ist in den allermeisten Fällen unmittelbar verbunden mit Bewegung oder fehlender Bewegung. Je mehr Funktionen wir im Bewegungsapparat verlieren, desto mehr leidet unser Gewebe darunter und desto mehr Schmerzen haben wir in der Regel auch. Mhm. Das heißt, die Mobilität ist zwangsläufig verbunden mit dem Schmerzgeschehen bis zu einem gewissen Grad. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen in dieses Thema rein. Aber sich steif zu trainieren in diesem Kontext ist für das Schmerzgeschehen in erster Instanz reichlich sinnbefreit, aber auch tatsächlich für die Athletik nicht besonders clever. Denn je mehr wir unseren Bewegungsapparat runter reduzieren, desto weniger Funktionen können wir abrufen und desto unsportlicher werden wir letzten Endes auch.
Ja, das ist ja so spannend, ne, dass dieses Core-Stability-Thema, ich würde sagen federführend über Marc Verstegen damals, so krass in diese Athletikwelt reingedrückt hat, also im Fußball und so begegnet mir das immer noch im Profifußball andauernd Diskussionen über dieses Thema. Und da ist eben auch dieser Gedanke, dass dieser, wenn du im Rücken stabil bist oder im Rumpf stabil bist, dass das in weniger Schmerzen resultiert oder auch in einer besseren Funktion, in einer besseren Athletik resultiert. Und ich teile diese Meinung halt überhaupt nicht. Naja, überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Es gibt eine kleine, also du musst mach mal ein praktisches Beispiel, ein Fußballer, der sprinten muss, du musst im Sprint in der Lage sein, die Gegenrotation des Oberkörpers in Dynamik stabilisieren zu können. Also du brauchst eine gewisse Kraft in der Körpermitte, um ein geiler Sprinter zu sein.
Ohne Frage.
So, das kann man so festhalten. Also ja, es hat in der Athletik zu tun, aber wenn man das damit verwechselt, dass man fest wird, dann ist völlig am Ziel vorbei. Und das sehe ich halt im Leistungssport die ganze Zeit.
Korrekt.
Ja. Und was da dann rauskommt dabei, was ich oft sehe, die Leute werden tatsächlich sogar manchmal in dieser festen Position, wenn sie sich nicht rausbewegen, sogar in gewisser Weise schmerzfreier.
Ja,
weil aber sie bewegt. Können drumherum nichts mehr, weil es nicht bewegt, genau.
Richtig.
Und da sind wir wieder bei deinem Vater, der immer gesagt hat, der Schmerz entsteht in der Bewegung. Aber ich mache mal da auch wieder ein Praktikum, wenn die dann, du nimmst jetzt so jemanden, der über Core Stability seinen Rückenschmerz in den Griff gekriegt hat und sagst dem, hilf mir mal morgen bei meinem Umzug. Und du trägst mit dem ein Sofa um die Ecke und der muss ein bisschen aus seiner Position raus unter Last, dann stirbt der einen Tag später vor Schmerzen. So ist für mich einfach kein erstrebenswerter, gesunder Körper, funktioniert nicht über Stabilität.
Nein, da stimme ich dir zu. Also Schmerz ist immer mit Bewegung verbunden. Mhm. Da wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere gleich wieder den Finger reinlegen wollen. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, Schmerz ist tatsächlich immer mit Bewegung verbunden. Nimm einen gebrochenen Knochen. Mein Sohn hat sich jetzt gerade wieder das Bein, was ist wieder, hat sich gerade das Bein gebrochen. Sobald das Bein eingegipst war, wurde er ruhig. Der Schmerz war weg. Der Bruch war nach wie vor da. Aber solange der Bruch nicht bewegt, hat auch nichts wehgetan. Erst wenn Bewegung reinkommt, tut's weh. Und dann war das Bein 4 Wochen eingegipst, das heißt 5. Das heißt, nach 4 Wochen war überraschenderweise der Gips schon wieder weg. Und sobald der Gips weg war, war der Schmerz wieder da, weil er dann wieder angefangen hat zu bewegen. Der Schmerz kam dann nicht mehr vom Bruch selbst, sondern von der funktionsgestörten Muskulatur, die eben nicht mehr bewegt hat.
Die verlernt hat zu bewegen.
Ganz genau. Solange keine Bewegung da war, war auch kein Schmerz da. Und wenn wir jetzt natürlich unseren Körper so steif trainieren, dass der steif ist wie ein Brett, wie eine Planke, dann hat man unter Umständen auch in der verbliebenen Mobilität keinen Schmerz. Aber wehe, man bewegt sich da mal raus. Und eben damit einhergehend verliert der Knorpel und die Bandscheiben die Möglichkeit, Stoffwechsel zu machen. Und damit hat man zwar vielleicht dann eine Zeit lang keinen Schmerz, aber ab einem gewissen Alter merkt man dann, dass die Gelenke alle ziemlich desolat sind. Und dann fängt der große, wie soll man sagen, die Austauscheritis an. Weil irgendwann tut's dann halt doch wieder weh. Dann holt einen die mangelnde Beweglichkeit ein und dann Ja, dann freut sich der Orthopäde, der reibt sich dann die Hände. Ich meine, wir haben ja vorher über Autos gesprochen, der sieht dann dort die Porsche-Leasing-Rate bei jedes Mal, wenn der dort zur Tür reinläuft.
Will ich nichts unterstellen, aber ja, durchaus möglich. Nein, aber das ist wirklich etwas und ich kann da schon ein bisschen mitsprechen, weil wir ja viel im Profifußball unterwegs sind, in verschiedensten Sportarten unterwegs sind. Und dieser Core-Stability-Gedanke, der überwiegt da schon noch stark in der Athletikwelt. Also klar, die Vereine, die jetzt mit uns arbeiten, die sind da offensichtlich schon mal ein bisschen über den Tellerrand raus, sonst würden sie nicht mit unseren Sachen arbeiten. Aber es sind schon sehr viele noch, die einfach glauben, man kann alles. Wir können da auch einen Schritt weiter gehen, weil das ist für mich das Gleiche. Wenn wir jetzt in der Trainingswelt gucken, auch ein paar Jahre zurückgehen oder auch jetzt noch aktuell, man glaubt halt, dass man alles über Kraft lösen kann. Also wer mich kennt und mir zuhört, ich bin ein Riesenfan von Krafttraining im Sinne von der Körper braucht Belastung. Und da würde ich mich sogar wieder mit deinem Vater wiederfinden, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat er immer gesagt, ja, geh nicht ins Fitnessstudio, sondern in Steinbruch. Das war doch so ein Wording von ihm, ne? Geh lieber in Steinbruch und schleif Steine. Also schleif Steine durch die Gegend im Sinne von Tragen und so. und da hat er ja nicht Unrecht dahingehend, dass eben der Körper und die Strukturen des Körpers halt Belastung brauchen, möglichst funktionell, was jetzt vielleicht nicht für jeden Menschen gleich von seinem Status quo möglich wäre, im Steinbruch Steine zu schleppen. Aber im Grundsatz bin ich da seiner Meinung, der menschliche Körper braucht Belastung, um nachhaltig gesund zu bleiben. Aber wenn du jetzt irgendwo einen Schmerz hast, Knieschmerz, Schulterschmerz, was auch immer, und du denkst, du löst diesen Knieschmerz, weil du die Strukturen stärker machst, das funktioniert aus meiner Sicht so gut wie nie. Oder eben auch stabiler. Ich meine, es ist ja nicht nur beim Rücken, sondern auch bei Kniegelenken und so, ist ja immer die Ärzte oder so sagen, dann, ja, du musst das Kniegelenk stabilisieren. Ah ja, okay. Also ein Kniegelenk in meiner Welt,
soll eben nicht
stabilisiert werden,
es muss bewegen.
Genau, dass es voll beugen kann, dass es eine Überstreckung kann, dass, wenn wir jetzt in die Details gehen, eine Rotation zwischen Ober- und Unterschenkel stattfindet, so. Von mir ist noch ein Rollenkleiten im Gelenk und so weiter, aber alles andere als stabil.
Absolut, ja.
So, und dieser Irrtumsglaube, der zieht sich ja so durch alles durch irgendwie, dass man glaubt, ich mache Strukturen stärker und stabiler und dann wird was besser. Und das ist, glaube ich, so der Kern eigentlich, wo ich seit über 20 Jahren und ihr noch länger dagegen ankämpfe bei den Trainern und Trainerinnen und Therapeuten und so weiter, dass man wegkommt von diesem, ich trainiere irgendeinen Muskel auf im Sinne von Knie, Vastus medialis und dann wird das Knie gut. Oder wenn wir hier, Gott hab ihn selig, den Kieser mit seinem starker Rücken kennt keinen Schmerz, Credo da irgendwie von, das reicht halt nicht. Also stark zu sein, will ich es mal so zusammenfassen, stark zu sein ist kein Garant für dich, keine Schmerzen zu bekommen. Ich habe ohne Ende starke Athleten im Leistungssport, die Schmerzen haben ohne Ende, sondern diese Mischung eben aus Beweglichkeit, Funktion und dann die Kraft ist so für mich der Weg, ne?
Ja, ja, der Werner Kieser, ich habe ihn ja kennenlernen dürfen.
Ich auch ein paar Mal.
Dreimal darfst du raten, in welchem Kontext ich ihn kennengelernt habe.
Also ich habe mich mit ihm tatsächlich, obwohl wir inhaltlich sehr weit voneinander entfernt waren, trotzdem ganz gut verstanden, die paar Mal, wo ich in der Schweiz treffen durfte. Also ich hatte mit ihm keine Auseinandersetzungen, falls du darauf hinaus willst.
Nein, ich auch überhaupt nicht. Also er war für mich wirklich ein sehr inspirierender,
total,
unheimlich kultivierter, sehr netter Mensch.
Ja.
Auch ein sehr verständiger Mensch. Mhm. Und er hat mir erlaubt, drüber zu sprechen. Ich habe ihn bei mir in der Klinik kennengelernt.
Ah ja?
Ja, ja.
Oh, das wusste ich nicht. War der mal bei euch in Behandlung oder
ja,
was?
Ja, ja.
Ach, wie geil. Das wusste ich nicht. Also tatsächlich hatte ich mit ihm nur zu tun, weil sehr viele seiner Studios, Franchise-Nehmer, wie auch immer, gerne mit Five gearbeitet hätte und er hat das kategorisch abgelehnt, bis zu seinem Tod.
Ja, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ich meine, er hat ja dieses Franchise-Modell wirklich fast perfektioniert in seiner Branche. Aber das Problem ist, so ein Franchise, das, also Five ist ja bis zum gewissen Grade oder bis zum relativ großen Grade auch Know-how gebunden. Mhm. Weil mit so einem Five-Gerät kann man schon eine Menge Unsinn machen und entsprechend ist die Qualifikation der Trainer ein fundamentales Element, dass man mit den Five-Geräten auch wirklich einen vernünftigen Mehrwert erzeugen kann. Und das steht natürlich so ein bisschen quer mit dem Franchise-Modell, wo du im Grunde genommen so, hier hast du alles und zahlst einfach nur deine Lizenzgebühr und jeder Affe kann das im Grunde genommen hochziehen. Das ist ein wahnsinnig spannender Business Case und so ein
Ey,
Franchise-Modell,
der hat es auch
wo,
geil
ja.
gemacht. Also bis heute funktionieren die geil, ne? Also muss man ihm lassen.
Ja, aber es ist natürlich unheimlich einschränkend, während Five natürlich sehr viel Freiheit gibt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Kisa ist natürlich gut für mein Geschäft und auch für dein Geschäft, weil die Mobilität wird damit eben nur sehr bedingt.
Also ich würde das auch da ganz klar differenzieren. Ich fand ihn als Menschen, als Typ, als Visionär extrem cool. Ich fand auch cool, wie er es selber gelebt hat bis ans Ende seines Lebens, also das Trainingsthema. Aber inhaltlich, trainingsphysiologisch sind wir natürlich Lichtjahre auseinander, ne? Weil er halt wirklich diese alte Schule vertritt. Mit Stabilität, mit mehr Kraft kannst du alles lösen. So dieses eben sein Leitspruch, starker Rücken kennt keinen Schmerz.
Ja.
So, jetzt habe ich halt, was weiß ich, einen Athleten wie den Francesco Friedrich, der gerade wieder Silber gewonnen hat. Grüße gehen raus. Mit dem ich halt da jahrelang mit Five zusammenarbeite schon. Und der halt einer der stärksten Athleten ist, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also mal für dich zur Einordnung, der macht Ausfallschritte mit einer Langhantel auf den Schultern mit 180 Kilo. So, der ist unfassbar stark. Aber das Starksein alleine hat ihn halt nicht davor bewahrt, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen bei den Abfahrten und so weiter zu kriegen. So. Und deshalb, diesen Gedanken teile ich einfach nicht. Also es ist toll, eine starke Muskulatur zu haben für ganz, ganz viele andere Sachen. Deshalb propagiere ich das auch tagtäglich. Aber du brauchst eben zusätzlich die Funktion. Ich würde es gar nicht Mobilität nennen, sondern Überbegriff wäre für mich Funktion. Du musst
Ist
diese
auch, ja.
natürliche Funktion erhalten in allen Gelenken und in den Muskelketten und so weiter, dass du schmerzfrei funktionieren kannst.
Richtig. Also Stärke hat mit Schmerzgeschehen nichts zu tun.
Genau meine Meinung.
Gar nichts. Ob ein Mensch stark ist oder nicht, hat nichts, aber auch gar nichts mit Schmerzen im Bewegungsapparat zu tun. Es ist vollkommen wurscht, ob man so ein Lauch mit 60 Kilo ist auf 1,80 Meter. Die haben häufig weniger Schmerzen als so ein, ja, so ein Muskelklotz. Insbesondere Bodybuilder haben ja, also richtige Bodybuilder haben ja meistens wirklich unglaubliche Schmerzen von Kopf bis Fuß. Ich habe mal so eine Liste gesehen von The Rock, wie viele orthopädische Operationen der schon hatte. Ich habe es leider versäumt, die zu löschen, zu speichern, und als ich dann am nächsten Tag nachgeguckt hatte, war sie plötzlich wieder gelöscht. Da habe ich mir da, ah, was für ein Zufall, ne? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb irgendwas zu stärken, hat im Schmerzkontext keinerlei sinnige Funktion. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht Sport machen sollte, wenn man Schmerzprophylaxe treiben möchte. Aber das Relevante dabei ist tatsächlich die Muskelfunktion, also wie Muskeln bewegen und nicht wie stark sie sind. Und da hat mein Vater immer gesagt, es gibt im Grunde genommen drei Arten von Muskeln. Die kurzen, dicken, das ist das, was wir so für die Optik versuchen, uns anzutrainieren, das sind die schlechtesten. Die langen, dünnen, das sind die von den, ja, zwar beweglichen, aber die halt keine Kraft haben. Die sind funktionell vollkommen in Ordnung, da hat man keinen Schmerz, keine Bewegungseinschränkungen. Und die erstrebenswerten sind die langen, dicken, weil da haben wir Funktion und Kraft. Und da muss man natürlich gucken, dass man die Kraft in der maximalen Bewegungsamplitude, in der maximalen Auslängung über die gesamte natürliche Körperfunktion trainiert, was ihr mit den Five-Geräten und aber auch mit den neuen Milon-Generationen wirklich sehr gut umsetzt.
Also ich glaube, ich habe ja mit vielen Bodybuildern so zu tun, da hat sich schon auch viel getan. Also es fängt schon damit an, dass die mehr Wert legen auf Full Range of Motion und so. Also die sind schon teilweise jetzt ein bisschen besser unterwegs als in der Vergangenheit. Und man merkt, wie immer mehr auch explizit halt an der Muskellänge arbeiten, weil sie es einfach für sich gemerkt haben, dass sie leistungsfähiger sind, besser posen können, beweglicher sind, bessere Funktion und schmerzfreier sind, ne? Also würde ich unterschreiben so. Ich bin mittlerweile so auf dem Trip über die Jahre, das eine tun, das andere nicht lassen. Also es, wenn du sinnig trainierst, machen wir mal wieder das Beispiel Rückenschmerzen. Du hast jetzt im LWS-Bereich und spezifische Rückenschmerzen, trägst viel Spannung mit dir rum im Becken, also Hüftbeuger, Rectus femoris und so weiter, Bauchmuskeln und so Kram. Jetzt würde der klassische Ansatz sagen, trainier Rücken. So, mit Rücken allein trainieren wirst du da aber nicht besser werden, weil die Spannung von vorne einfach ständig da ist und am Ende hast du zwei Muskelpartien, die gegeneinander arbeiten, würde ich es mal laienhaft ausdrücken. Und ich bin heute eben der Meinung, es spricht nichts dagegen, dass so jemand in irgendeiner Form einen Rückenstrecker trainiert, wenn du eben zusätzlich vorne die Spannung rausnimmst und was für die Länge tust. Also beides miteinander zu kombinieren und sinnig. Jetzt mache ich aber noch das Gegenbeispiel, was eben da im Alltag oft passiert. Jetzt ist jemand da mit Rückenschmerzen, hat viel Spannung im Becken und Bauch und so weiter und du machst Planks mit dem. Ja, dann kannst du auch gleich erschießen. So, du packst da, wo eh schon Spannung drauf ist wie Sau, noch mehr Spannung rein und das meine ich nicht mit das eine tun, das andere nicht lassen, sondern das ist halt wirklich dann einfach Schwachsinn pur. Und dann nehme ich auch Übungen von unseren Geräten mit rein. Also ich gucke gerade mal rüber, da sehe ich den Adduktor da drüben von Q, wie viele Leute viel zu viel Spannung in Adduktoren haben, kaum noch in eine Abduktion kommen, also in eine Grätsche reinkommen, geschweige denn mit einer Hüftstreckung und du setzt sie dann im Sitzen in eine Maschine rein und trainierst wie blöd Adduktoren mit denen. Was übrigens in den typischen Trainingsprotokollen in den Reha-Kliniken und so bei Hüftschmerzen immer noch als Standard drinsteht. Ne? Also das kann man hier mal so offen sagen. Und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu, aber ich glaube, wir können unsere hier sehr klar vertreten. Also ich vertrete meine hier sehr klar. Halte ich für absolut Bullshit. Wird aber immer noch halt sehr, sehr viel praktiziert. Ne?
Ja, natürlich. Also was ein zweites Lieblingsthema von mir ist, ich werde quasi jeden Tag damit konfrontiert, dass Patienten mit Hüft- oder Knieschmerzen aufs Fahrrad gesetzt werden, weil das angeblich gelenkschonend sein sollte.
Genau. Also ist einer meiner Standardsprüche, dass der Ruf von Fahrradfahren für Knie sehr viel besser ist, als das sein sollte. Oder anders gesagt, ja klar, du kannst es schmerzfrei machen, weil du vermeidest fast jegliche Bewegung.
Richtig, ja.
Aber gesünder werden die Knie davon halt nicht. Also außer, dass das bisschen Knorpel, was du dabei belastest, halt gut ernährt wird. Aber das von dem gesamten Knorpel, den du im Knie hast, halt ein winziger Part, ne?
Ja, also das fängt schon hier mit dem Denkfehler an, dass das Gelenk überhaupt geschont werden möchte.
Oh, das ist ein Riesenfass, was wir jetzt noch aufmachen.
Ja, ich weiß.
Das war, da habe ich schon viele geplant. Videos zu gemacht und das sollten wir auch mit einbeziehen, aber da fängt überhaupt der Kern des Elends an. Ich will vielleicht noch eine Sache dazu sagen, weil ich gerade gesagt habe, das eine tun, das andere nicht lassen, weil das ist vielleicht ein Punkt, wo wir beide sogar vielleicht minimal anderer Meinung sind, weil ich schon glaube, in der heutigen Zeit, also nochmal angefangen, ich bin genau deiner Meinung, dass Kraft, Muskelkraft für dein Schmerzempfinden, ob du Schmerzen hast oder nicht, brutal zweit- bis drittrangig ist. Bin ich 100% deiner Meinung. Was ich aber schon sehe heute oft, auch wenn ich mal MRTs oder so geschickt bekomme, und damit wirst du ja auch sehr oft konfrontiert, dass du halt siehst, dass die Leute heute teilweise einfach gar keine Rektuspine mehr haben. Also nur noch so ein Fettansammlung Minimuskel. Und dann bin ich schon der Meinung, dass für eine gesunde Rückenfunktion da irgendwo im Verlauf des Trainings auch mal wieder eine Kraftbelastung auf dieses Areal drauf muss. Ne? Aber das wird halt alleine nie reichen, den Rückenstrecker zu kräftigen, wenn du halt die Vorderseite nicht auch beweglichkeitsfunktionsmäßig im Griff hast. Ne?
Nein, man muss es natürlich auch immer multifaktorell betrachten. Ja. Also ich selber, um mich da auch direkt zu outen, mache gerne Kraftsport und eine meiner Lieblingsübungen sind Liegestütze.
Wolfgang hebt jetzt sogar Steine. Ihr hättet ihn sehen sollen auf unserem Event, wo Dennis da war.
Ja, und Wolfgang übt sogar zu heben, dass er sich beim nächsten Mal ein bisschen besser hier verkaufen kann. Nein, man muss es immer multifaktorell betrachten. Also erstmal Bewegung ist immer besser als keine Bewegung. Und Krafttraining ist generell besser als kein Training. Mhm. Und Muskelmasse ist wichtig für gesundes Altern.
Stoffwechsel, dass du einfach aufstehen kannst. 1000 Millionen Gründe dafür. Haben wir schon oft drüber gesprochen.
Absolut. Und Herz-Kreislauf, Fahrradfahren zum Beispiel will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Fahrradfahren ist eine ganz tolle Form der Fortbewegung und auf jeden Fall besser als Autofahren. Mhm. Und so muss man das multifaktorell betrachten. Wenn man jetzt einfach mal rein Kraft und Schmerz in den Kontext setzt, dann ist es wiederum, Kraft hat mit Schmerz nichts zu tun.
Und Kraft ist sehr limitiert als Lösung für Schmerzen. Sehr limitiert. Sehr.
Aber jegliche Form von Training, von Sport bringt immer Kraft mit rein, weil man sich ansonsten nicht bewegen kann. Deshalb die Kraft, die ist absolut wichtig, die Muskelmasse ist wichtig. Die Frage ist, was will man jetzt wie genau optimieren? Und wenn es darum geht, dass man einen gesunden, schmerzfreien, leistungsfähigen, athletischen Körper hat, dann sollte man versuchen, Funktion, respektive Mobilität in Verbindung mit Kraft zu trainieren, dass man beides erhält. Und wenn man dann einfach mal ganz banal in die absoluten Grundlagen der Physik geht, Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. Weg sind wir bei Funktion und Mobilität. Je weniger Weg, desto weniger Kraft kann man auch abrufen.
Ja, hundertprozentig. Das unterschätzen viele. Also dazu mal ein Beispiel aus der Praxis. Der Dennis Kohlrus hat ja gerade hier deutschen Rekord gemacht mit Stein über Kopf. Mit 139, irgendwas Kilo, also knapp 140 Kilo. Und er sagt ganz klar, er konnte das jetzt nur schaffen und er strebt jetzt den Weltrekord an, irgendwie mit über 180 Kilo, weil er übers Five-Training in der vorderen Kette, in der Beweglichkeit und in der Länge stärker wurde. Ne? Also diese Kombination, Funktion, Länge plus Kraft, ultimativ.
Absolut, absolut. Ich finde, das ist immer so ein interessantes Thema, dass wir uns insbesondere in der Trainingslehre häufig nicht so sehr mit der Biomechanik und der physikalischen Kraftweiterleitung auseinandersetzen. Insbesondere, wenn man den Körper so segmentiert und Einheit für Einheit trainiert und ich dann die Leute sehe, die wie sie dann, ja, wie so eine Bluetooth-Rune in so ganz komischen Winkeln dastehen und man sich da überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gewicht hebt, wie wird die Kraft durch den Körper weitergeleitet? Dann sind die Leute irgendwie in den Knien, hängen sie so halb in den Knien drin, weil sie nicht mehr gerade stehen können. Da hat man da so eine Art physikalischen Knick, wo der dann da umgelenkt werden muss. Man kann, wenn man die Mobilität des Körpers, die Funktion vollständig erhält, hat man immer eine effizientere Kraftweiterleitung im menschlichen Körper und kann damit das eigene Leistungspotenzial voll ausschöpfen. Sobald man da irgendwie einen Bruch reinbringt, also in die Kraftweiterleitung, bleibt die da irgendwo hängen. Und das hat verschiedene Konsequenzen. Erstens ist man an diesem Punkt limitiert, was das Entwicklungspotenzial betrifft. Und zweitens wird man dann verletzungsanfälliger, weil wenn Kraft im menschlichen Körper stecken bleibt, dann richtet die da Schaden an. Die muss in natürlichen Bahnen wieder aus dem Körper raus. Die soll da nicht drin bleiben, sondern die soll irgendwo wieder an die Oberfläche abgegeben werden.
Mhm. Also teile ich zu 100%. Und was ich da auch immer zu bedenken gebe bei Schulungen oder sowas, zu dem Thema Kraft im Körper stecken bleiben, wenn eine Funktion in einem Gelenk eben nicht gegeben ist, so richtig. Also irgendwas funktioniert nicht, was der Körper dann eben auch sehr gerne in einem Schmerz signalisiert. Und du gehst dann mit viel Kraft da dran, also unter dem Gedanken, ich möchte da stärker werden, lässt der Körper das gar nicht zu, erfahrungsgemäß.
Ja, ja.
Also der Körper macht dicht, im wahrsten Sinne des Wortes, der verhindert das. Und dann versuchen die Leute mit immer mehr Kraft und mehr Kraft und mehr Kraft da irgendwie was zu lösen und arbeiten eigentlich immer tiefer ins Problem rein. So, das erlebe ich da ganz, ganz oft. Ich möchte noch anderen Gedanken mal ganz kurz noch reinwerfen und hier mal laut denken, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, sagen, naja, aber okay, das, was die quatschen, ergibt irgendwie Sinn, aber durch Krafttraining werden ja trotzdem viele Schmerzen besser, wenn die Leute ins Studio kommen. Und da möchte ich nochmal einen Gedanken mit aufnehmen, weil wenn du jetzt mit einem sehr schlechten Status kommst, was wir bei den meisten Menschen erleben, die jetzt das erste Mal in so ein Studio kommen, und du machst einfach ein moderates Krafttraining, Muskeltraining über Full Range of Motion, also wenn ein Trainer dich gut einstellt und sagt, geh mal da richtig rein und mach mal tief und geh mal da in die Kniebeuge oder Beinpresse, dann ist es für viele Leute schon ein krasses Beweglichkeitstraining.
Auf jeden Fall, ja.
Und die Diskussion gibt's ja immer, wie viel kannst du über ein Full Range of Motion Training schon abbilden? Und das ist schon relativ viel, Aber du brauchst on top meiner Meinung nach, dazu stehe ich auch immer mit Diskussionen mit allen, brauchst du nochmal gezielte Übungen für die Muskellänge, Beweglichkeit, um dann wirklich das beste Ergebnis zu kriegen. Aber ganz vielen Leuten geht's nicht besser, weil sie stärker geworden sind, also These Wolf-Harvard, würde ich behaupten, sondern weil sie aus ihrem Steifheitskorsett, wo sie herkommen, übers Muskeltraining an konventionellen Geräten, was auch immer, schon mal beweglicher geworden sind, wie sie vorher waren. Und eine gewisse Funktion wiedergefunden haben, die sie vorher nicht mehr hatten. So, und das lässt dann manchmal diesen Irrtumsglauben zu, dass man denkt, ja, aber ich habe doch Krafttraining gemacht und seitdem geht's mir besser. Ja, also ich liebe Krafttraining, ich möchte es mal wieder erwähnen. Das ist nur wichtig, im richtigen Kontext zu sehen, weil Krafttraining alleine für mich einfach nicht der Schlüssel ist, um schmerzfrei zu werden. Ist eher so ein Zufall, wenn es mal klappt, weil du halt schon besser geworden bist, auch in der Mobilität. Wenn du aber jetzt on top noch ein gezieltes Five-Training machst oder Biokinematik-Training ohne Geräte von mir aus, dann wirst du halt vom Effekt her da nochmal viel, viel mehr erreichen, was Thema Schmerzfreiheit und Funktion angeht.
Ja,
ich hoffe, das war verständlich.
Also ich merke das bei mir auch selber. Also ich bin, ich sage immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ich bin ja selber nicht päpstlicher als der Papst. Und Krafttraining ist was, das mir persönlich einfach Spaß macht. Das hilft mir abzuspannen, mich von der Arbeit zu erholen, den Kopf frei zu kriegen. Und natürlich möchte ich auch nackt im Spiegel ganz gut aussehen. Ich bin auch nicht frei von Eitelkeit. Das ist definitiv bei mir auch eine Antriebsfeder, dass ich mich in meinem Körper wohlfühlen möchte. Und die Ästhetik, die spielt da eine Rolle. Ohne jeden Zweifel. Und das Krafttraining, das triggert bei mir natürlich auch immer so ja, meine männlichen Urtriebe. Ich finde es einfach geil. Und ich kann mich auch von diesem Zwang, komm, noch eine Scheibe drauf, davon kann ich mich einfach nicht loslösen. Und natürlich muss ich auch manchmal Bank drücken. Und natürlich brauche ich dann auch immer die Big Boy Plates, die da drauf müssen, weil ich es einfach geil finde. Und ich merke dann bei mir selber, wenn ich mich zu sehr hinreißen lasse und irgendwie zu sehr auf, komm, noch mal richtig pumpen, dass ich dann immer wieder hier und da so ein paar Zipperlein kriege. Jetzt habe ich gerade wieder so ein kleines Problem in der linken Schulter und muss mir jetzt mal wieder für mich vornehmen, so, beim nächsten Mal, wenn ich wieder Sport mache, dann muss ich mal meinen Pectoralis wieder in die Länge trainieren, weil ich weiß genau, wo es herkommt. Es kommt von zu viel Brustmuskeltraining, es kommt von zu einseitigem Brustmuskeltraining, muss ich dazu sagen. Zu viele Liegestütze, zu viel Bankdrücken und zu wenig in die Funktion reindenken. Da muss ich mich jetzt wieder disziplinieren das nächste Mal, weil ehrlicherweise.
Der Klassiker.
Ja.
Brustbizeps jeden Tag.
So ja.
Ein Phänomen.
Es macht halt einfach Spaß und ich muss sagen, so diese Biokinematik-Längen-Muskeltraining, das ist für mich so ein bisschen die Pflicht, um schmerzfrei zu bleiben. Aber es ist nicht das, was
den Fun bringt, ja.
Richtig.
Ich würde es auch nochmal gern von der anderen Seite ausdrücken. Das ist einfach, weil ich merke, wenn wir nicht super genau hier sind, dann verstehen das die Leute da draußen oft mal gerne falsch. Und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Weil wir sagen jetzt, oder da sind wir uns ja sehr, sehr einig, Muskeltraining, Krafttraining ist nicht die beste Medizin für Schmerzen. Ich möchte aber auch an der Stelle ganz klar sagen, wenn ich jetzt nur Muskellängentraining machen würde, in unserem Sinne, würde das nicht reichen, um die Muskelmasse zu erhalten ein Leben lang, die Muskelkraft zu erhalten. Ja, wenn wir es sehr gut machen, mit sehr viel Aktivität in der Länge, vielleicht. Aber es gibt bessere Wege, sage ich mal, über Krafttraining. Und Thema Knochendichte, Organfunktion, you name it, kommst du mit nur Muskellängentraining auch ans Limit. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir beide stehen ja total für Muskellängentraining und Beweglichkeit und Funktion. Aber nur beides zusammen geht nachhaltig richtig geil. Ne?
Ja, ich kann das auch noch viel krasser hier einmal an einem Beispiel deutlich machen. Warum sitze ich hier und nicht mein Vater? Ja. Ganz banal, weil er tot ist. Mhm. Der wäre jetzt 76 geworden dieses Jahr, der wäre jetzt 75, was auch noch kein Alter ist. Mhm. Mein Vater hat mit 55 zwei Schlaganfälle gehabt. Der hat zwar keine Rückenschmerzen gehabt, mobil war er, aber er hat nichts, aber auch gar nichts für sein Herz-Kreislauf-Problem getan, das er hatte. Mhm. Und es nützt einem nichts, wenn man mit 70 unter der Erde liegt, aber dort
beweglich ist.
Richtig, ja.
Makaber, aber ja.
Und das ist für mich eine ganz wertvolle Lektion. Man muss das Ganze eben aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Und deshalb versuche ich für mich in meinem Alltag einen vernünftigen, praxistauglichen Kompromiss aus Funktion, also Mobilität, Muskelmasse und Herz-Kreislauf, damit ich hoffentlich gesund, mobil, schmerzfrei 110 Jahre alt werde.
Genau.
Mindestens.
Und das ist ja genau das, was wir auch, wenn wir jetzt hier rausgucken, mit unserer Welt darstellen wollen. Ne? Du fängst an, eine Beweglichkeit zu machen, den Körper überhaupt erstmal vorzubereiten, Struktur mal weich machen. Dann machst du dein Muskeltraining und danach gehst du nochmal in die Beweglichkeit und Funktion. Ne? Und das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Dieses Hardliner, nur die eine oder andere Sache, das ist halt genau der Punkt. Ne? Und dein Vater war ja sehr Hardliner-mäßig auf der, nur die Muskellänge ist entscheidend. Ne? Das hat ihn ja auch als Charakter so ausgemacht. Aber dieser Mittelweg von allem zusammenzuführen, ne? das alles zu machen im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, weil manchmal macht halt ein Muskeltraining gar keinen Sinn, weil du vielleicht noch so viel Tonus im Körper hast, dass es gerade kontraproduktiv ist. Also das finde ich auch immer wichtig, diese zeitliche Einordnung, weißt du? Also ich habe viele Patienten gehabt, mit denen ich erstmal ein halbes Jahr lang vielleicht sogar nur Beweglichkeit gemacht habe, wo Krafttraining total kontraproduktiv gewesen wäre, weil einfach die Funktion dafür nicht da war. Und andersrum gibt es halt Leute, die sind, nimmst du irgend so einen Yoga-Menschen, der da oder die da Yoga macht ihr Leben lang, super beweglich ist, aber keinerlei Kraft hat, keine Kontrolle über ihre Bewegung hat und so weiter. Für die ist vielleicht was ganz anderes wieder angesagt, ne? Und das finde ich immer so schwierig und darum finde ich es auch wichtig, dass wir so dezidiert darüber sprechen, weil ich finde immer die Gefahr, gucke ich Richtung Kamera, für die Menschen da draußen, dass man so in dieses Dogmatische reinkommt, ja, aber die haben gesagt, Muskeltraining ist nicht wichtig. Nee, haben wir nicht. Sondern wir haben gesagt, das Muskeltraining alleine ist nicht der beste Schlüssel, um schmerzfrei zu werden. So, ne? Also man muss arg aufpassen, finde ich immer, wir müssen arg aufpassen, dass die Leute nicht was reininterpretieren in unser Gesagtes, was wir gar nicht meinen.
Ja, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Man muss natürlich bei mir auch immer so ein bisschen, ich sehe das immer aus der therapeutischen Brille, weil das natürlich mein Tagesgeschäft ist. Mhm. Und als du so jetzt gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, wir hatten einmal einen Olympioniken bei uns mit Rückenproblemen. Und dem haben wir ums Verrecken nicht austreiben können, jeden Morgen bei uns im Übungsraum auch noch sein eigenes Krafttraining zu machen. Dem konnten wir nicht helfen.
Dem hilfst du da nicht?
Nee, der ist auch ergebnislos bei uns rausgegangen. Das waren
Goldmedaillen. Weißt du, wie ich das immer umschreibe? Du trainierst dann mit den Übungen, die ihr ihm gezeigt habt, in die Richtung nach rechts rüber und er trainiert nach links rüber und in der Mitte bleibt er stehen.
Ganz genau, ja.
So, weil du musst manchmal zeitlich ein Training fokussiert machen im Sinne von die eine oder andere Richtung. Und wenn die Leute das nicht mitgehen, hast du keine Chance.
Ja, insbesondere bei uns in der Klinik oder im Klinischen. Die meisten Leute, die zu uns kommen, sind so böckelsteif. Die muss man erstmal mühsam wieder ein bisschen in die Bewegung reinkriegen.
Und da sehe ich zum Beispiel auch kein Muskeltraining erstmal.
Nee, überhaupt nicht. Also ein Muskellängentraining halt. Also
kein Krafttraining im klassischen, ich will Hypertrophie erreichen, ja.
Ganz genau, da muss erstmal wieder Bewegung reinkommen und dann müssen die wirklich alles auch erstmal bleiben lassen, bis da wieder mal so ein Status quo an Funktion erreicht ist. Und wenn man diesen Status quo erreicht hat, das ist auch immer so eine Botschaft, die ich ganz schön finde, dann kann man alles wieder machen.
Genau.
Also da haben wir auch bei uns in der Klinik immer wieder so Kommunikationsprobleme, weil unser Arzt, der verbietet denen dann erstmal Fahrradfahren. Und dann denken die sich, oh, wie, ich darf kein Fahrrad mehr fahren. Und häufig bleibt dann eben genau diese Botschaft, ich darf kein Fahrrad mehr fahren, bei denen hängen. Natürlich dürfen die wieder Fahrrad fahren. Die müssen nur in dieser vulnerablen Umbauphase, dem Therapeutischen, bis die mal mit der Therapie fertig sind, müssen sie das Fahrradfahren vielleicht mal für ein paar Wochen oder vielleicht auch mal für 2-3 Monate bleiben lassen, bis die Muskulatur erstmal wieder in ihrem Normalzustand halbwegs wieder sich befindet, dass man wieder die Beweglichkeit abrufen kann.
Ja.
Und dann muss man gucken, dass man ein gewisses Kombinationstraining macht, dass man gerne wieder Fahrrad fährt, Aber man sollte eben auch schauen, dass die Muskulatur nicht wieder in die maximale Verkürzung zurückkommt.
Genau.
Da muss man halt so ein gesundes Gleichgewicht für sich aufbauen, so wie ich das versuche in meinen Trainingsalltag zu implementieren. Ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem.
Und was ich da auch sagen kann für die Menschen, die zuhören, die da betroffen sind, es wird dann in allermeisten Fällen so sein, weil, also erstmal vielleicht ganz kurz, uns beiden ist bewusst, dass ein Muskel nicht physiologisch verkürzt, sondern funktionell, das müssen wir dazu sagen, sonst kommen 7 wobei ist für einen Algorithmus gut, wenn die alle drunter schreiben, ein Muskel kann nicht verkürzen. Jetzt hat uns fast das Ding hier runtergehauen. Aber erstmal für alle, die so ein Thema haben, erstmal teile ich die Meinung von Wolfgang total. Fahrradfahren ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Fahrradfahren ist grundsätzlich keine menschliche, physiologische, normale Haltung, Bewegungsmuster, was der Mensch von der Natur, vom lieben Gott, sonst wem gedacht war. Aber wer Fahrradfahren gerne will, inklusive mir, kann das gerne machen, wenn du halt dafür sorgst, wieder drumherum Übungen zu bauen, wo du dich wieder aufrichtest und die Spannung wieder rausnimmst. So. Und für die Menschen, die ja betroffen sind, ihr werdet halt immer Übungen drumherum machen müssen. Weil die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, weiß nicht, wie es dir geht, wenn so ein Muskel mal über Jahre in dieser physiologischen Verkürzung drin hängt, also in diesem verkürzten Muster Länge nicht mehr zulassen, dann will der Körper da schon immer gerne drin bleiben.
Ja.
Und wenn du dann wieder Dinge machst, die kontraproduktiv sind, dann passiert sehr oft, dass der Schmerz auch wieder zurückkommt. Und deshalb macht oft ein gewisser Zeitraum, wo man das mal lässt und wirklich gezielt dagegen arbeitet und sagt, ich öffne das mal wieder, ich bringe da mal Funktion rein, wichtigster Faktor. Und wenn es dann wieder geht, wird es halt immer so sein, dass ihr idealerweise vorm, nach dem Radfahren ein bisschen Übung macht, wo ihr euch wieder aus dem gebeugten Kontraktionsmuster rausholt und wieder aufrichtet und dann kann man wieder Fahrrad fahren. Ich verbiete keinem irgendwas.
Nee, wenn ich mir unseren leitenden Arzt angucke.
Vor allem, wenn es Spaß macht. Ja. Also machen.
Wenn ich mir unseren leitenden Arzt angucke, den Klaus Becker, der die 75 schon überschritten hat und trotzdem pro Woche im Schnitt 200 Kilometer Fahrrad fährt.
Geil.
Trotzdem hat er keine Rückenschmerzen.
Weil er halt die Übungen dazu macht.
Richtig, er macht.
So. Kannst du alles machen.
Richtig.
Und das ist ja auch, muss ich auch noch dran denken, weil ich vorhin noch einen Gedanken, den ich vorhin hatte, weil du die verschiedenen Sachen aufgezählt hast, die gesund sind. Schwimmen ist auch super gesund. Nur wenn ein Orthopäde dir sagt, deine Rückenschmerzen werden besser, wenn du schwimmen gehst, ist halt Bullshit. In meiner Welt. Also die können schon mal besser werden, wenn es zufällig gerade das trifft, was nötig ist. Aber zu sagen pauschal, wenn du schwimmst, wird bei jedem der Rücken besser? Nö.
Da gebe ich dir natürlich recht. Das ist statistisch gesehen, gehen ja 90% aller Schmerzerkrankungen innerhalb von 6 Wochen von alleine wieder weg.
Das
unter der Prämisse,
ja,
dass man sich bewegt. Mhm. Und wenn man jetzt so einen typischen Couch-Potato, der morgens aufsteht, seinen Kaffee trinkt, sich ins Auto setzt, an den Schreibtisch fährt, dort den ganzen Tag vorm Computer hockt, dann ins Auto fährt, nach Hause fährt, sein Schnitzel isst und sich dann aufs Sofa setzt und Fernseh guckt und der dann plötzlich anfängt zu schwimmen und dann einfach mal wieder bewegt, dann kann das durchaus vollkommen ausreichen, um die Schmerzen wieder loszuwerden. Für die meisten wird es mit Sicherheit nicht der Fall sein, aber Bewegung ist immer besser als keine Bewegung. Mhm. Und da gibt es dann halt alle Farben des Regenbogens.
Klar. Ja, und das ist ja Gott sei Dank auch in der allgemeinen Medizinwelt angekommen. Ist ja bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es schon war.
Ja, Gott sei
Dank. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, du hast einen Bandscheibenvorfall, kommst ins Gipsbett. Das ist nicht lang her. Also nicht lang her im Sinne von vor 40, 50 Jahren war das noch absoluter Standard. So, und heute nicht mehr denkbar, weil einfach jeder oder weitestgehend jeder, auch Arzt, praktizierende Arzt, Orthopäde, sonst was, dir schon sagt, ja, geh mal spazieren, versuch mal irgendwie in Bewegung zu bleiben. Jetzt würde ich dann gerne noch ein bisschen spezifere Sachen sehen als nur spazieren und schwimmen gehen. Aber diese grundsätzlich, dass Bewegung und Training was Positives ist für den Körper, ist, glaube ich, schon weitestgehend in der Welt angekommen.
Ja,
Gott sei Dank.
Absolut. Was nach wie vor wirklich schockierend wenig bekannt und untersucht ist, sind die Themen, die wir hier ansprechen. Wir setzen uns, also nicht wir zwei, sondern wir als Gesellschaft und in der Trainingslehre, erschreckend wenig mit den Funktionen des Bewegungsapparates auseinander. Und ich meine, ich tue mich immer so ein kleines bisschen schwer damit nachzuvollziehen, warum wir da so eine riesige Ignoranz haben. Das fällt mir übrigens auch, wir haben ja auch viel mit Leistungssportlern zu tun.
Total, ja.
Und mich wundert immer, wie niedrig der Wissensstand, insbesondere der Profitrainer, und zu uns kommen ja überwiegend Top-Athleten, so im Bereich Olympia, Weltmeister, das ist so, das sind die zu uns kommen, die dann auch eben die lange Anreise und den Aufwand betreiben, um zu uns zu kommen, weil sie den Mehrwert sehen und brauchen. Und ich mir mal so ein bisschen das Training von denen angucke und auch schon mit dem einen oder anderen Trainer mich ausgetauscht habe. Und ich bin immer wieder schockiert, wie limitiert dort häufig die Denkmuster sind. Und leider auch, wie unbelehrbar dort viele sind. Mhm. Und auch, was für katastrophale Körper ganz viele Profiathleten haben. Ich glaub, also katastrophal im Funktionssinne.
Hundertprozentig. Also ich kann dir das sagen. Wir sind ja in vielen unterschiedlichen Fußball-Profi-Vereinen drin. Und da weiß ich aus sehr sicherer Quelle, weil wir da nah dran sind, dass in manchen Vereinen über die Hälfte der Spieler nach dem Spiel Schmerzmittel wegen Rückenschmerzen nehmen muss.
Also,
Fußball, ich bestätige ist das da, komplett, also das aber nicht nur im Fußball, ich könnte da jetzt auch andere.
Nee, aber Bereiche.
Fußball ist krass, was das angeht. Aber auch in anderen Sportarten hast du eben, und ich glaube halt, das kommt ein bisschen daher, Wolfgang, ist aber jetzt nur meine Theorie. Du hast halt so dieses Althergebrachte, was schon immer funktioniert hat. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe früher viel geboxt und dann hatte ich hier einen coolen Trainer hier in Blumberg, nicht weit von hier. War halt so alte Schule. Erfolgreicher Trainer, der schon viele Athleten irgendwie halt zu guten Titeln und sonst was gebracht hat. Und der hat uns dann immer rennen lassen, bis wir schier gekotzt haben. Und danach hat er irgendwie das Techniktraining mit uns gemacht. So, wenn du halt auf die Sportwissenschaft rauschst, sagst du, okay, koordinativ was üben, lernen, wenn du dich davor so ausgepowert hast, bis du kotzt, vielleicht nicht so sinnvoll. Aber diese alte Schule Trainer, ich sag, haben wir schon immer so gemacht. Und im Boxkampf musste auch funktionieren, wenn du platt bist, so, ne? Und ich glaube, dass das da so ein bisschen herkommt, dass die Trainerwelt in diesen spezifischen Sportarten, die sind halt extrem gut in dem, was sie da machen, im Sinne von sportartspezifisch die Leute auf Höchstleistung bringen. Und die befassen sich oft gar nicht so viel rechts und links und befassen sich auch gar nicht so viel mit dem Thema, wie geht's den Leuten nach ihrer Karriere und so, sondern da ist einfach nur, Leute müssen funktionieren, schnell funktionieren, wenn sie verletzt sind, schnell wieder funktionieren. Und da wird gar nicht so viel Wert drauf gelegt, dass irgendwie dieser Mensch bis ans Ende des Lebens gesund bleibt oder so.
Da
hast weißt du, wie ich meine?
Ja, vollkommen. Also wir haben bei uns auch immer wieder mit Fußballern zu tun. Und was wir immer wieder bei uns reinkriegen, sind junge Männer, die durch so Fußballschulen durchgelaufen sind und von denen einmal durchgekaut und wieder ausgekotzt worden sind, weil sie halt nicht zu den 3% gehört haben, die dann wirklich den Schritt in die Bundesliga geschafft haben. Und was wir dort dann für Schicksale abkriegen für 17, 18-Jährige, die komplett kaputt trainiert worden sind. Häufig hat man dann auch noch über ehrgeizige Eltern hinten dran. Das ist auch so ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte. Ganz schlimmes Thema. Aber insbesondere im Fußball, weil da halt so viel Geld verdient wird, fällt die Moral häufig hinten runter und da wird einfach nur mit der Brechstange trainiert und die einen haben halt einen Körper, der das wegsteckt. Aber dann natürlich auch, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, die Fußballer, die wir bei uns kriegen, die Profifußballer. So mein Image von, naja, das sind alles irgendwie Schauspieler, so à la Neymar, die da eine Schwalbe nach der anderen machen und das sind alles totale Weicheier, habe ich 100% korrigieren müssen. Die Profifußballer in der Bundesliga, die sind alle hart wie Eisen. Und haben eine Schmerztoleranz, die ihresgleichen sucht, aber weil sie das auch brauchen. Mhm. Weil die häufig, also wenn es die Hälfte sind, die Schmerzmittel brauchen, da sind wir wahrscheinlich noch gut mit dabei. Ich würde sogar spekulieren, dass es deutlich mehr sind.
Also ich weiß es von einem Verein, mit dem ich lange gearbeitet habe, wo ich zum Athletiktrainer sehr, sehr, sehr guten Kontakt habe und hatte, wo es über die Hälfte der Mannschaft war, was ich schon
von denen man es weiß.
Ja, ja, wo ich sehr, sehr krass fand.
Ja, also das ist eine schockierende Zahl.
Sehr, sehr, sehr krass. Das dürfte einfach nicht sein. Aber wenn du halt dann jetzt mit unserer beider Brille die Spieler angeschaut hast, dann ist uns beiden klar, warum es so ist.
Ja, ja,
weil
natürlich.
Extreme Athletik, extrem stark, extrem austrainierte Athleten, Wahnsinnstrainingspensum über die Woche. Und wenn du dann auf die Funktion schaust, Dinge wie Kniestand oder Co., was ich von so jemandem auf dem Leistungsniveau erwarten wollen würde, dass jemand im Kniestand hinten runterkommt und das in der Länge halten kann, fallen die um wie ein Sack Kartoffel, kriegen die Hüfte gar nicht gestreckt und so. Also da ist wirklich Funktionsdefizit ohne Ende da. Das heißt für uns beide völlig naheliegend. Aber wenn du natürlich da nicht drauf schaust, als Trainer, Therapeut, wie auch immer, und einfach andere Ansprüche an den Körper hast, was gut und schlecht ist, als wir beide, dann entgeht dir das halt. Ne?
Ja,
weil stark sind die können dann schwere Knie beugen, die können alles, was ja auch toll ist, aber sie können halt die einfachsten Funktionen nicht, die uns beiden wichtig wären, die uns halt den Rückschluss geben, okay, die Spannungsmissverhältnisse in diesem Körper sind so hoch, dass der Körper gar keine andere Wahl hat, als mit Schmerz darauf hinzuweisen. Ne?
Ja, und beim Fußball, dadurch, dass es so eine heilige Kuh ist, was ich auch immer wieder beobachtet habe, und immer wieder beobachte nach wie vor, die Fußballärzte sind in der Regel alte weiße Männer. das sind in der Regel, wenn ich höre, ja, ich war beim Orthopäde von Club XY. Da hat man natürlich immer die prestigeträchtigsten Sportorthopäden, die man weit und breit finden kann, die dort arbeiten. Und die sicherlich in ihrem Handwerk, in dem, was sie tun, eigentlich super gut sind, aber halt in ihren Dogmen unheimlich tief drin hängen und meistens rein auf dieser operativen Schiene fahren.
Ja, ja.
Ich bin immer wieder schockiert, wie dogmatisch die Sportorthopäden ganz oft sind. Ich habe erst gestern wieder den Fall gehabt von einem jungen Mann, Baujahr 2000, der vor 4 Jahren schon mal am Rücken operiert wurde und jetzt auch wieder von einem Mannschaftsarzt von einer Mannschaft, der ich sehr eng verbunden bin, zum zweiten Mal eine Rückenoperation empfohlen bekommen hat, wo ich mir denke, mein lieber Herr Gesangsverein, also selbst wenn man nicht irgendwie so aus meiner radikalen Schiene kommt, ist es einfach unseriös, diesen Kerl direkt aufzuschneiden. Und das beobachte ich immer wieder, dass insbesondere bei den Mannschaftssportarten die Orthopäden einfach so derartig schnell mit dem Skalpell beieinander sind.
Ja, ich habe das gerade in einem anderen Podcast von der Hochschule, wo ich interviewt wurde zum Thema Football und Super Bowl und Prehab und Rehab da, ne? Wo ich gesagt habe, in diesen Sportarten ist halt das Kernproblem, dass die Leute halt theoretisch sofort wieder fit sein sollen. Und da ist denen jedes Mittel wert.
Ja,
auf jeden Fall. Und wenn die dann der Meinung sind, da ist eine OP jetzt zielführend, dann wird das halt empfohlen. So. Und das meinte ich auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, da ist oft dann den Beteiligten, ich will jetzt nicht sagen egal, ich will gar nicht immer so viel da unterstellen, aber es wird hinten angestellt, ob es denen hinten raus gut geht. Vordergründig ist, jetzt wieder spielen, jetzt wieder Geld verdienen, Auflaufprämie und so weiter und so fort. Und damit ruinierst du schon viel.
Ja, ich meine natürlich, wenn du 2 Millionen Jahresgehalt hast, dann kann man natürlich auch die Zähne zusammenbeißen.
Ja, natürlich, verstehe ich, aber die 2 Millionen Jahresgehalt werden dich vielleicht hinten raus auch nicht glücklich machen, wenn dann deine Lebensqualität beschissen ist, weil du 1000 Krankheiten mit dir rumschleifst. Ne? So, das ist ja auch immer, das denken immer alle, ja, ist wenigstens reich geworden. Ich meine, früher war es ja dann noch so, dass viele der Spieler kaputt waren und pleite, weil sie sich auf, bis heute besser, weil die ganzen Manager heute und so da schon mehr Auge drauf haben. Ich kenne ein paar, durfte ein paar kennenlernen, die gucken da schon mehr drauf, aber wenn ich jetzt zurückgehe, die alte Garde, teilweise dann pleite und krank, ja. Aber vielleicht sollten wir mal wieder vom Leistungssport ein bisschen weg, aber die Sachen sind sehr, sehr, sehr übertragbar in vielerlei Hinsicht, weil die gleichen Fehler, die da gemacht werden, werden eben, finde ich, auch im Daily Business, im Fitnessstudio und so eben auch oft gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Auf kleinerem Niveau. Also ist eigentlich die gleiche Gegebenheit, ne? Die Leute kommen rein, bräuchten eigentlich vielleicht erstmal Funktion und Muskellänge. Und dann werden sie an Tag 1, weil sie ja nackt gut aussehen wollen, also der Kunde verlangt ja auch, werden die dann halt in irgendwelche wilde Trainings reingesteckt. So, das ist was, was ich seit Jahren predige und versuche, den Trainerinnen und Trainern da ein anderes Bild zu geben und zu sagen, hey, betrachtet die Leute mal richtig und schaut mal, was braucht dieser Mensch von mir jetzt, um gesünder zu werden und nicht eine Schablone, nur weil du denkst, Muskeltraining ist gesund, was wir beide ja auch denken, ja, zu sagen, jetzt von Tag 1 ist Muskeltraining für dich das Richtige, sondern wenn ihr halt seht, jemand kann sich kaum aufrichten, jemand kann nicht hinknien, jemand kann nicht auf die Fersen sitzen, jemand kann ganz viele Sachen nicht, die Grundfunktionen des Körpers sein sollten, kann seine Schulter nicht bewegen, kann was auch immer nicht, dann ballert den nicht in irgendein geführtes Gerät rein und knallt mit Kraft drauf, sondern schaut mal, was der Mensch gerade braucht und macht dann erstmal das, was nötig ist. So. Und das halt oft in Step 1 erstmal eine gewisse Mobilität wieder schaffen, gewisse Funktionen wieder schaffen, gewisses Vertrauen in den Körper wieder schaffen. Und das ist dann die perfekte Basis, um ein gescheites Muskel- und Krafttraining zu machen.
Richtig. So. Also das Erste, wenn ich habe jetzt der erzählt, dass ich gerade mir selber so ein eigenes Schulterproblem antrainiert habe. Ja, was mache ich? Ich gehe erstmal wieder zurück zu den Basics und nehme wieder die Belastung raus im Sinne von Gewichten und schaue, dass ich erstmal meine Funktion wieder in den Griff kriege, bevor ich mir wieder sozusagen das Zuckerle gönnen kann, dass ich da wieder eine Scheibe drauflegen kann.
Ja, ist übrigens auch spannend. Ich unterrichte ja an der Hochschule und da darf ich mich natürlich weitestgehend ans Skript halten, was mir teilweise schwerfällt. Und da steht zum Beispiel drin, dass Muskeltraining oder Krafttraining wie bei einem Bodybuilder nicht zu einer Funktionseinschränkung führt. Also es gibt dazu relativ gute Evidenz, die behauptet, wenn du viel Muskeltraining machst, so ein Bodybuilder oder so, dass du davon nicht steifer wirst. Und ich kann euch aber sagen, in der Praxis habe ich nicht einen ambitionierten Sportler gesehen oder Sportlerin, nicht einen Profi und erst recht keinen Bodybuilder auf hohem Niveau, der nicht irgendwo sich Einschränkungen antrainiert hat. Also mein Erlebnis dazu ist definitiv, wenn jemand, so wie du jetzt sagst, zu viel Bankdrücken, Liegestützen, unausgeglichen, also wenn jemand bestimmte Muskelstrukturen übermäßig trainiert, geht das immer, wenn du nicht explizit an Muskellänge auch arbeitest, über die Jahre immer in eine gewisse, endet das immer in einer gewissen Bewegungseinschränkung.
Ja, und hier möchte ich auch direkt reingrätschen.
Ja.
Da kommt nämlich der nächste Trainingsmythos, den wir wirklich unbedingt ausräumen sollten. Jetzt habe ich mir zu viel Spannung in meine Brustmuskulatur willkürlich reintrainiert.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Der größte Fehler, den ich jetzt machen könnte, ist das Versuchen auszugleichen, indem ich mir die gleiche Spannung in meine Rückenmuskulatur eintrainiere.
Danke.
Weil dann habe ich das möglicherweise in die andere Richtung gezogen. Aber dann bewegt da gar nichts mehr, weil ich vorne und hinten so derartig viel Spannung habe, dass eben nichts mehr bewegt. Und dann bin ich steif wie das charakteristische Brett. Sondern das Erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich gucke, dass ich meine Brustmuskulatur wieder durch die Pectoralis-Übung, die Biokinematik oder von mir aus Five ist ja Jacke wie Hose, also die Muskeln in die Länge trainiere, indem ich ein gezieltes Längentraining mache, dass die wieder weich und funktionsfähig sind. Ja. Wenn ich jetzt Rückentraining mache wie ein Irrer, dann habe ich die Schulterschmerzen nach wie vor und wahrscheinlich noch eine Latte andere Probleme.
Ja, also unterschreibe ich zu 100%, trifft sich in meinem Erleben ganz genau. Und was für mich da immer so die Super-GAU-Sachen sind so diese typische, ich trainiere jetzt Außenrotation wie ein Wilder, weil mein Oberarmkopf sonst nicht zentriert ist und ich muss den wieder zentrieren. Also dieses, du hast irgendwo zu viel Spannung und eine Funktionsstörung und mit irgendeinem Gegenspieler Kräftigungstraining möchte ich das wieder in den Griff kriegen. Funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ist übrigens das Gleiche, was ich vorhin mit dem Rücken meinte. Nur den Rückenstrecker zu kräftigen, wenn du vorne komplett zu bist, kompensiert das Problem zwar irgendwie vielleicht eine Zeit lang, aber du löst es nicht.
Nee.
Ne? Also um mal ein Bild dazu zu machen, wenn du ganz viel Spannung im Bauch mit dir rumträgst und im Becken und es zieht dich nach vorne runter und du machst jetzt den Rückenstrecker stärker, dass er das besser bewältigen kann. Es ist so, wie wenn du einen Zementsack vor dir hertragen würdest. Und der wird dir irgendwann zu schwer, drum brennt der Rücken. Und jetzt trainierst du den Rücken, dass du den Zementsack länger tragen kannst. Aber er ist halt immer noch da.
Ja, oder du hängst dir hinten einen zweiten Zementsack hin, damit sich das ausgleicht.
Genau, so. Und das wird halt einfach auf Dauer nichts, ne? Also du wirst damit halt nicht funktioneller. Und dann können wir wieder das Beispiel machen mit dem Möbelschleppen. Wenn so jemand in einer komischen Haltung ein Sofa tragen muss, stirbt er am nächsten Tag. Schmerzmäßig, ne? Und genau das ist halt für mich nicht die Zielsetzung. Aber wie können wir das nochmal ein bisschen für die Leute zusammenfassen, dass jetzt diese große Verwirrung, die wahrscheinlich manchen über den Kopf schwebt, wieder ein bisschen auflösen. Der Schlüssel aus meiner Sicht, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich sag's gerne nochmal, weil ich einfach weiß, wie oft wir so diese Rückfragen kriegen unter den Videos und so, wo die Leute einfach so ein bisschen verwirrt sind. Das Richtige zur richtigen Zeit tun, würde ich zusammenfassen. Also wenn du halt jetzt als Mensch, Bürotäter, dir vornimmst, ich möchte jetzt gesünder werden und trainieren gehen, dann geh nicht ins Studio und fang an zu trainieren wie Influencer XY, möglichst schwer und viel und weiß ich nicht, schwer und falsch, würde Markus Rühl sagen, sondern schau erstmal, dass du bei den Basics anfängst, erstmal wieder eine Muskellänge hinkriegst, eine Beweglichkeit hinkriegst, die Funktion wieder hinkriegst, dass du dich wieder wohlfühlst in deinem Körper, Vertrauen hast. Und von dort bau dann sukzessive die Belastung und das Muskeltraining auf. Und dann macht es halt einfach auch Sinn. Und das ist auch mein Appell an Trainerinnen, Trainer, Therapeuten und so weiter, dass man das halt befolgt. Also auch Richtung Therapeuten möchte ich ganz klar sagen, Therapie ohne Training ist halt auch nur sehr, sehr, sehr begrenzt eine gute Therapie. Ne? Also so wie die Trainer manchmal zu früh an die Belastung gehen die Therapeuten halt nie an die Belastung mit den Leuten. Und da dazwischen liegt halt wie so oft im Leben die Wahrheit, ne?
Richtig, dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Man muss immer die goldene Mitte finden. So der Klassiker ist, die Leute haben irgendein Problem und dann wird ihnen erstmal jegliche Bewegung verboten oder sie machen es von selber nicht. Und dadurch wird in der Regel erstmal gar nichts besser.
Guter Punkt. Ganz guter Punkt. Weil das auch etwas, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dieses, du hast ein Problem, dann schon dich mal, dann wird es sogar oft kurzfristig besser, bis du halt wieder belastest.
Ja.
Ne? Also dein Thema mit dem Gips wieder. Wenn du jetzt einen Tennisarm hast, der tut dir weh beim Training, beim Tennisspielen, bei was auch immer. Und du lässt den einfach mal in Ruhe, ist die Chance groß, dass der relativ schnell besser wird. Spielst halt einmal wieder Tennis, hast deine Ursache nichts geändert, tut halt wieder weh.
Richtig. Und dann denkst du, ja, scheiße, jetzt bin ich halt zu alt geworden, jetzt höre ich auf, Tennis zu spielen.
Löst halt nichts nachhaltig.
Nö.
Ganz wichtiger Punkt. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Das ist auch ein Riesenpunkt. Und das ist auch etwas, da haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast drüber gesprochen, wenn man so evolutionsbedingt auf die menschliche Natur schaut, ist ja auch Schonen und nichts machen für uns
der Tod.
Nicht natürlich. Das war halt eigentlich, wenn man zurückgeht in der Menschheit, immer der sichere Tod. Und dementsprechend ist ja auch unser Körper, unsere Physiologie darauf ausgerichtet, auch funktionierend noch, also in einer gewissen Bewegung und das Nötigste noch machen zu heilen.
Ja, ich glaube gefühlt die Hälfte aller Gespräche, die ich mit Patienten führe, ist, ja, ich habe immer dies gemacht und jenes gemacht, ich war eigentlich immer sportlich aktiv und dann hat es angefangen, da ein bisschen weh zu tun, dort ein bisschen weh zu tun. Dann habe ich aufgehört, Sport zu machen und jetzt ein Jahr später stehe ich hier.
Mhm.
Bewegung einschränken. Ich habe keinen einzigen Fall parat in meinem Kopf, wo ich jemals gehört habe von einem Patienten, ich habe Probleme gehabt und dann habe ich mich mehr bewegt und die kommen halt alle nicht zu uns. Es ist immer das gleiche Gespräch. Ich habe Schmerzen gekriegt, da habe ich aufgehört, mich zu bewegen und jetzt bin ich hier.
Mhm. Und worauf wir vielleicht auch mal noch ganz kurz eingehen sollten, weil wir haben jetzt sehr viel über die gesprochen, die irgendwie so reinkommen und dann zu früh irgendwelche Sachen machen oder so. Was auch eine Riesengruppe ist, die ich hier mal noch ansprechen möchte, sind die Leute, die immer viel trainieren. Und vielleicht auch schon jung angefangen haben zu trainieren, aus optischen Gründen, Leistungsgründen, wie auch immer. Und eben vergessen haben, diese Beweglichkeit und Funktion zu pflegen. Die haben wir nämlich auch super viel, die dann sagen, ich habe mich kaputt trainiert.
Mhm.
Weil genau das bräuchte es auch nie. Also es gibt keinen Grund, irgendwann im Laufe des Lebens wegen Alter oder so aufhören zu trainieren, ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Training sollte man immer ein Leben lang machen, aber wenn du halt immer nur ballerst, nenne ich es jetzt mal, ne, Brust, Bizeps jeden Tag, das Beispiel, und nicht als Vordergrund hast, den Körper in Funktion zu halten, wirst du irgendwann in sehr vielen Fällen wegen Schmerzen nicht mehr trainieren können. Und das ist auch eine Riesengruppe, die wir hier ansprechen sollten, dass die Leute, die jetzt einfach irgendwo hingehen und für sich trainieren, im Discounter, sonst irgendwo, was für mich völlig ohne Wertung ist, du kannst überall geil trainieren, aber wenn du halt selber das Wissen nicht hast und immer nur schwer trainierst und aus optischen Gründen trainierst, die Chance sehr, sehr groß, dass du dir eben Defizite, Funktionsstörungen antrainierst, wie du es gerade mit deiner Schulter im Kleinen beschrieben hast, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, ich muss mit Training aufhören, weil ich habe mich kaputt trainiert. Und das ist eigentlich für mich der Worst Case, weil du machst was Geiles für dich, eigentlich was durchweg Positives, Gesundes und schaffst das dann so falsch zu machen, dass du dich eigentlich krank trainierst. Das ist für mich der Worst Case.
Ja, dieses,
das passiert oft.
Ich habe mich kaputt trainiert. Das höre ich auch oft. Was ich auch oft höre, ist, bei mir ist alles am Arsch.
Beides Bullshit.
Ja, beides Bullshit. Natürlich, ein zu einseitiges Training ist einfach nicht gut.
Du trainierst dir Probleme hin, aber du...
Richtig.
Das ist aber nichts Irreversibles.
Richtig, überhaupt nicht. Lässt sich immer korrigieren, wenn man dann mit auch nur 10% der Motivation dran geht, das wieder in Ordnung zu bringen. Es ist geradezu schockierend, wie schnell man das in der Regel wieder in den Griff kriegen kann. Mhm. Es sind ja meistens Männer, die das kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch so ein kleines bisschen so ein Macho-Ding. Boah, ich habe immer so hart trainiert, ich bin so hart und ich habe so hart trainiert, da habe ich jetzt sozusagen die Grenzen der Schöpfung erreicht. Nee, ist nicht so.
Völliger Quatsch.
Und auch wenn der Orthopäde sagt, da ist alles am Arsch in dem Gelenk, das stimmt in den wenigsten Fällen.
Ja, und selbst Gelenke, die wirklich fortgeschrittene Schädigungen haben, wissen wir beide aus der Erfahrung, wenn du schaffst, die Funktion wieder herzustellen, gewisse Bewegungen da wieder reinbringst, gewisse Belastung wieder reinbringst, was du vorhin schon mal angesprochen hast, und wieder eine gewisse Kraft dann auch aufbaust, wenn die Funktion da ist, kannst du mit so einem völlig Matschgelenk noch ewig echt gut leben.
Da gebe ich dir vollkommen recht, ich wollte gerade in das Thema davor noch mal ein bisschen einhaken, was ich gerade bei so Leuten, die über Jahre und Jahrzehnte sehr hart trainiert haben, häufig beobachte, wenn man dann so ein bisschen in die Mobilität, in die Funktion wieder reingeht, ist, dass sie sich keine Zeit geben. Mhm. Meistens probieren die dann irgendwie eine Woche, zwei und machen das mit Maximalintensität. Und merken dann, ja, so wirklich viel passiert da nicht in ein, zwei Wochen. Und dann, ja, das hat ja bei mir alles keinen Zweck mehr. Ich habe jetzt 30 Jahre falsch trainiert. Da ist der Drop gelutscht. Nee, ist es nicht. Aber genau. Man muss natürlich sich dann auch eine gewisse Kadenzzeit geben.
Ja, und man darf sich mal aus seinen Mustern rausbewegen.
Ja.
Also halt nicht wieder trainieren, wie man es immer gemacht hat, schwer und falsch. Sondern man darf dann auch mal sich weiterentwickeln und halt mal ein paar Sachen rechts und links angucken. V5, Biokinematik, sonst was. Mal wirklich was. Also mit der gleichen Imbrunst, wie man sein Muskel- und Bodybuilding- und sonst was Training gemacht hat, auch mal an der Beweglichkeit und Funktion arbeiten.
Ja, und was man dann...
Dann geht's auch wieder, dann kriegst du es auch wieder hin.
Ja, und nicht nur das, was man dann merkt, ist, dass man dann plötzlich wieder ein Potenzial entfalten kann, dass man ganz vergessen hat, dass man das jemals hatte. Weil wenn die Funktion wiederkommt, also die Mobilität, und man plötzlich wieder mit beschwingtem Schritte durch die Gegend läuft, dann merkt man, wie man auch im höheren Alter und auch im hohen Alter plötzlich wieder eine Agilität, eine Leistungsfähigkeit abrufen kann, von der man dachte, dass man die vor 20 Jahren schon nicht mehr hat.
Genau. Und das ist halt wirklich etwas, was vielen Leuten verwehrt bleibt, weil sie sich's nicht vorstellen können, es nicht angehen, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, das zu machen, ne? Also viele Leute haben ja sich so sehr mit dem Nicht-Leistungsfähigsein abgefunden, dass für die gar nicht mehr vorstellbar ist, dass es gehen könnte. Ne? Und die haben das auch verlernt. Und wenn ich dann halt drauf gucke, du hast Mario kennengelernt, ne? Mein Partner hier bei Milan, der ist jetzt 63 geworden am Wochenende, also vor 2 Wochen. Und der schlägt mich halt in fast allen Übungen immer noch. So, und das ist halt geil, weißt du? Also wenn du den siehst von hinten, wenn der geht oder so, dann würdest du nie denken, dass er 63 ist. Weil du siehst ja jemandem am Gangbild, das gerade als beschwingt und leicht und so, ne? Der geht einfach nicht wie ein 63-Jähriger.
Ja, ja, es ist.
Das fängt da schon an, weißt du? Das ist einfach so geil. Und das muss irgendwie das Ziel sein. Ich habe gerade noch einen Gedanken und ich glaube, dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Also, außer du hast noch Gedanken, können wir natürlich noch gerne. Du hast vorhin vom Profisport gesprochen, von den Fußballern, und das teile ich total, wie brutal viel die auch trainieren und wie hart und wie daraus eben resultiert, dass oft junge Menschen schon recht schlecht dastehen gesundheitlich. Und das können wir auch nochmal ganz klar auf den Hobbybereich auch übertragen. Weil das genauso, also vielleicht nochmal ganz kurz anders angefangen, Training ist die beste Medizin, die es auf der Welt gibt, aber sie braucht die richtige Dosierung.
Ja.
Ne? Das ist ja was, wo wir auch gerade viel dran arbeiten, will ich aber gerade gar nicht abschweifen. Da könnt ihr gerne nochmal den Podcast anhören, wo wir über unsere neue Trainingsart gesprochen haben. Aber Fakt ist halt, Training ist dann brutal gesund, das Gesündeste, was es auf der Welt gibt, wenn du so diesen Korridor einigermaßen triffst zwischen genug Belastung, dass im Körper was passiert, aber nicht drüber rausschießen oder nicht zu viel drüber rausschießen, dass du nicht Entzündungen, Probleme, Schmerzen und so weiter förderst. Ne? Und das ist halt auch im Hobbybereich wie im Profibereich ein Riesenthema. Ja, dass die Leute gar nicht trainieren, dann gehen sie ins Studio und trainieren wie die Bekloppten eine Zeit lang, ne? Dann wieder gar nicht. Das ist schon ein Riesenthema. Also was die Leute auch falsch machen. Und dann kannst du dir natürlich, wenn du von 0 auf 300 wie ein Wahnsinniger trainierst und dich völlig überbelastest, weil du vielleicht noch in der Vergangenheit schwelgst und sagst, früher habe ich auch mal und jetzt muss ich heute mit 55 noch das Gleiche machen. Das ist auch ein Riesenthema in unserer Fitness- und Therapiewelt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, das kennen wir alle, haben wir mal irgendwie aus welchen Gründen auch immer ein paar Wochen mit dem Training aussetzen müssen. Und natürlich beim ersten Mal gibt man immer zu viel Gas und dann merkt man dann am nächsten Tag, was man da wieder verbrochen hat.
Ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist halt einmal Muskelkater des Zorns, aber viele machen das ja dann über Wochen, Monate, vielleicht Jahre und haben einfach hören nicht auf oder haben vielleicht das Körpergefühl gar nicht. Und dann kannst du halt auch mit Training, ich will nicht sagen falsch machen, aber du kannst dich schon in ein Loch rein trainieren so.
Ja.
Und du kannst ja auch Funktionen kaputt trainieren.
Ja,
definitiv. Da teile ich auch die Meinung deines Vaters. Ich glaube, dass er das damals hauptsächlich meinte, wenn er so gegen Fitness und so gewettert hat, dass es halt in seiner Welt so wahnsinnig unfunktionell war, was die Menschen da machen.
Ja, ich meine, mein Vater ist ein Kind der 80er Jahre, was das betrifft. Da war Training auch noch ganz was anderes als heute. Mhm. Heute hat sich das Training ja granatenmäßig weiterentwickelt, nicht zuletzt durch ihn und damit diesen Trend, den er mit euch zusammen dort überhaupt erst ausgelöst hat. Dieses Mobilitätsthema, das gab es ja früher einfach gar nicht.
Nee, gab halt irgendwie diese Stretching-Ecken, wo kein Mensch drin war.
Naja.
Das war die Realität.
Also da finde ich, das hast du jetzt eigentlich wunderschön mit einem Schlusssatz eigentlich gut zu Ende gebracht. Ich würde auch nochmal sagen, es gibt, Training ist immer positiv. Training ist immer besser als kein Training. Sport.
100%.
Bewegung. Es ist immer besser, sich irgendwie zu bewegen, als sich nicht zu bewegen. Und bei der Bewegung dann, wenn man schon mal bewegt, dann bietet es sich an, dass man versucht, sich möglichst vielseitig zu bewegen. Und dass man Kraft, Muskelmasse definitiv als ein Element der Zielsetzung für sich fixiert. Aber wenn man ausgewogen, wenn man gesund, wenn man flexibel, mobil, schmerzfrei sein möchte, dann darf man eben auch die Funktion, sprich die Mobilität nicht vergessen. Und hier vielleicht auch nochmal, sprengt jetzt den Rahmen, dazu tief reinzugehen, aber Muskellängentraining ist nicht Dehnen.
Oh ja, das haben wir heute gar nicht thematisiert, aber ist natürlich extrem wichtig. Ich hoffe, viele, die hier zuhören, haben aus anderen Folgen von uns den Unterschied schon mal einigermaßen greifen können. Aber das ist halt sowieso ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungskriterium bei allem, was wir machen. Ja.
Richtig, das heißt, wenn man eine funktionelle Mobilität haben will, dann muss man den Muskel durch ein Längentraining, sprich durch ein Aktivieren des Muskels in seiner ganzen Länge in der Funktion halten. Ansonsten hat man einen langen, labbeligen Muskel, was man häufig beobachtet bei Leuten, die zu viel zu einseitiges Yoga gemacht haben.
Ja, habe ich leider auch schon viel gesehen und erlebt. Also ich bin eigentlich ein Yoga-Fan. Ich gehe sogar so weit, dass ich manchmal sage, je nachdem welches Yoga, es gibt ja sehr viele Ausprägungen, dass wenn alle Menschen irgendwie Yoga machen würden, dann bräuchte man vieles von uns nicht. Dazu stehe ich auch, weil die sehr vieles auch abdecken und viele unserer Übungen, die wir machen, gibt es ja in ähnlicher Form auch im Yoga. Aber eben diese, wenn diese Anspannung in der Länge fehlt, diese Kraft in der Länge fehlt, die eben gerade bei eingedeutschtem Yoga sehr oft fehlt, dann hast du eben diesen Benefit so nicht mehr. Aber dazu machen wir, glaube ich, mal eine extra Folge. Und wir haben auch schon mal ein paar dazu gemacht, wenn ihr öfter bei uns zuhört. Aber das, was wir machen, hat eben mit Stretching und Dehnen nichts zu tun. Deshalb ist auch die Evidenz, die es zu Stretching und Dehnen gibt, halt nicht ganz übertragbar auf uns, womit wir immer ein bisschen kämpfen. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja gut unterwegs und wir kämpfen da ja gemeinsam für die Sache.
Richtig. Also Kraft und Funktion.
Genau. Und was mir da gerade noch für einen Gedanken kommt, weil wir es vorhin davon hatten, was ich noch hier eine Ergänzung finde. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass wenig Leute sich Gedanken machen oder viele oder Therapeuten, Ärzte, Trainerwelt über die Funktion des Körpers wenig Gedanken machen. Ich meine, wir müssen ja nur mal drauf schauen, was immer noch unsere Grundlage ist. Also wenn jetzt gerade jemand Physioausbildung macht, die ich ja auch durchlaufen habe, wird immer noch zum Thema Beweglichkeit, Mobilität, Yanda geschult. Und wenn du halt bei Yanda jetzt drauf schaust, Gott hab ihn selig, der war da schon seiner Zeit voraus und hat viele Sachen auch schlau gemacht. Aber wenn du da halt schaust, die Mindestanforderungen an Beweglichkeit, nehmen wir mal Brustmuskel von deinem Schulterthema, da ist halt horizontale erreichen. Also wenn mein Arm auf Höhe der Schulter sozusagen ist, ja, im Liegen, dann sind die zufrieden. Das ist eine gesunde Pectoralis Major und Minor Funktion. So in meiner Welt, Alter, wenn jemand hier Ende ist in der Bewegung, da kriege ich einen Schreikrampf.
Ja, versuch so mal einen Speer zu werfen.
Weißt du, wie ich meine? Also versuch mal so irgendwas zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kernproblem bei uns, dass sich ja in diesen Ausbildungen der Therapeuten und Ärzte und so die Dinge sehr langsam bewegen, bis neue Sachen reinkommen. Ne? Und der Yanda, ich müsste jetzt lügen, aber der war, glaube ich, aus Tschechien, glaube ich, und ist, glaube ich, schon gefühlte 100 Jahre tot. Und ist halt immer noch so das Ding, was halt jetzt in der Physioausbildung die maßgebliche Instanz ist. Und nochmal, da ist nicht alles falsch, was da drin steckt, aber gerade die Einordnung, was eine gesunde Beweglichkeit ist und was nicht, was eh schon schwierig ist, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind, sind die halt viel zu lasch. So, und das zieht sich halt durch ganz viele Sachen durch. Da könnten wir jetzt 1000 Sachen aufzählen, auch aus dem Krafttraining, was jetzt Technik angeht oder wie eine Übung auszusehen hat. So, da verändern sich Sachen halt manchmal echt sehr langsam. Und ja, da halten sich viele Mythen sehr lange. Und das hat so in der Therapie und Training schon auch viel Impact, dass Sachen immer noch komisch gemacht werden oder komisch gedacht werden. Und auch im Leistungssport komisch gedacht werden.
Das hat auch mein Vater gerne kritisiert, dass auch in Fachbüchern häufig Mythen drin bleiben, weil einfach einer vom anderen immer wieder abschreibt. Mhm.
Ja, du, ich sehe es ja jetzt, also ich bin ja super dankbar, dass ich an der Hochschule dann teil sein darf und da ein paar Mal im Jahr unterrichten darf. Es macht mir echt viel Spaß. Und auch, dass wir da jetzt die Skripte angehen Richtung Muskelenktraining und so weiter. Aber da siehst du eben, und das ist ja sogar eine private, also privat geführte Hochschule von Johannes Marx, der da sehr innovativ ist. Aber du siehst selbst da, wie langsam eben neue Dinge da Einfluss nehmen. Ich meine, wir sind jetzt in tausenden Studios drin seit so vielen Jahren. Und jetzt sagen die, ja, wäre schon mal gut, wenn wir das irgendwie aufnehmen, weil die Studenten müssen damit ja nachher arbeiten. Ne? Und das sind jetzt die innovativsten von allen, die ja da vorangehen jetzt. Ne? Die ganzen anderen Institute noch gar nicht. Und das zeigt halt einfach, das ist ja nur ein Beispiel bei uns, es gibt ja tausend andere Sachen auch, die sich weiterentwickelt haben, die aber einfach im Lehrplan erst so nach und nach Bewandtnis finden. Es dauert einfach. Ist halt so.
Tja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
Genau, wir tragen hier ein bisschen dazu bei. Ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Ich glaube, das war schon sehr, sehr viel wieder. Bevor wir zum Ende kommen, der liebe Wolfgang sucht in seiner Klinik immer wieder nach engagierten Therapeuten und Therapeutinnen. Ich kann euch sagen, ich hätte mir als junger Mensch, der hin und wieder deinem Vater über die Schulter schauen durfte, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie eine Niere rausoperieren lassen, wenn ich bei euch hätte arbeiten dürfen damals, um zu lernen und was mitzunehmen. Also mein Appell an euch da draußen, wenn ihr junge, ach, auch egal ob jung oder alt, engagierte Therapeuten seid, die Bock haben, mal irgendwie an der Quelle der Biokinematik mitzuarbeiten und zu lernen, dann meldet euch beim Wolfgang auf jeden Fall. Wo können die sich am besten melden? Packe Klinik Info, gibt es irgendwie eine Info-E-Mail oder wie magst du am liebsten?
Ja, einfach anrufen, eine E-Mail schreiben, relativ wurscht, ich bin da total schmerzbefreit. Ist übrigens auch ein lustiges Thema. Ich hatte jetzt mehrere Bewerbungsgespräche mit jungen Physiotherapeuten, die frisch aus der Ausbildung kamen und dann sich nicht dafür entschieden haben, bei uns zu arbeiten, weil sie Angst vor unserer Methodik hatten, weil es eben nicht das ist, was sie eben in der Ausbildung gelernt haben. Und das, was ich eigentlich das Coolste finde, für die abschreckend war. Mhm. Und gut, das muss ich natürlich akzeptieren.
Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Persönlichkeitsstrukturgeschichte. Für mich, also ich sage das nicht nur so, für mich wäre das wirklich damals Schlaraffenland gewesen, bei euch arbeiten zu dürfen, um mir das Wissen anzueignen quasi. Und wer weiß, was dann draus geworden wäre, ob ich dann bei euch hängen geblieben wäre. You never know. Aber ich glaube schon, dass das für viele Leute eben, ja, weil die Ausbildung ja schon so ein bisschen dogmatisch ist, kann ich ja mitreden, ich habe sie ja durchlaufen. Und natürlich da irgendwie alles als die Wahrheit gepriesen wird, dass man sich da ein bisschen schwer tut. Aber auch da wieder mein Appell an alle, die zuhören und zuschauen, das werdet ihr merken, wenn ihr aus der Ausbildung kommt und egal in welche Richtung ihr euch weiterbildet, also auch wenn man eine Osteopathie macht oder sonst irgendwas, werdet ihr sehr schnell merken, dass es da draußen ein paar Sachen gibt, die geiler wirken als das, was man in der Grundausbildung lernt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also die Basis von der Physioausbildung ist gut, also gerade so Anatomie und so, dass ich mal ein bisschen Physiologie verstehe und verschiedene Sachen, aber es gibt, glaube ich, kaum eine Therapeutin, Therapeuten da draußen, die nicht irgendwie in der Fortbildung sich nachher finden, wo sie sagen, oh geil, das ist jetzt zum ersten Mal das, wie ich arbeiten will, welche Richtung auch immer. Und dementsprechend kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Also ich glaube, wenn man bei euch da lernen darf, sich reinbegeben darf und wenn einem das dann liegt, wenn man Lust hat, so zu arbeiten, das muss ja auch immer zu einem passen, allein vom Handwerklichen, dass man myofaszial arbeiten will, dass man da auch mal anpacken will, muss man ja schon mögen. Aber wenn das einem liegt, dann gibt es wahrscheinlich keinen geileren Ort als eure Klinik, um sich da mal ein bisschen ein Bild zu machen, ja?
Ja, das denke ich auch. Und was mich da tatsächlich so ein kleines bisschen am meisten schockiert hat, war, wenn es einem nicht liegt,
ja, dann mach was anderes.
Richtig, mach mal wieder was anderes.
Du bist ja nicht verheiratet, ja.
Richtig, ja.
Selbst da kannst du dich scheiden lassen.
Danke, lieber Wolf.
So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir bewegen uns langsam hier raus. Danke euch fürs Zuhören. Kommentiert mal gerne drunter. Schreibt mal gerne drunter, wenn ihr Plank-Verfechter seid und das ganz anders seht. Auch da sind wir sehr offen für Diskussionen und gehen da gerne dann auch mal wieder drauf ein. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wolfgang, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Wolf, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Immer gerne. Und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Also ich glaube, wir haben schon in dem Podcast wieder gemerkt, wir könnten jetzt locker 3-4 Themen aus dem Podcast nochmal ausbreiten. Also seid gespannt, wir werden öfter was für euch machen.
Bis dann. Danke euch. Danke auch an euch nochmal.
Liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao. Wir sind raus.